Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. In der letzten Episode ging es hier im Podcast um die Grundbegriffe der kumulativen Promotion. Und wenn du wissen willst, was eine kumulative Promotion überhaupt ist, wie sie sich von der anderen Art zu promovieren unterscheidet, der Monographie, und wenn du nicht weißt, was sich hinter dem Begriff Impact Factor verbirgt und hinter der Abkürzung CFP, genauso wie was ein Paper ist, was ein Journal ist, was Alleinautorenschaft bedeutet, dann hör dir erstmal die Episode Nummer 130 an und dann komm wieder hier zu dieser zurück. Denn in dieser Episode von heute, da werde ich mich den Vor- und den Nachteilen der kumulativen Promotion widmen und da werde ich diese ganzen Begriffe nicht noch einmal erklären. Deshalb, wenn du sie nicht kennen solltest, hüpf kurz zurück, hör dir die vorherige Episode an und dann komm wieder hierher. Bevor es gleich losgeht mit den Vorteilen der kumulativen Promotion, aber erstmal noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Und zwar werden zum Monatsende zwei Coaches von mir mit ihrem Intensivcoaching fertig werden. Was bedeutet, dass dann ab Mai wieder zwei Plätze frei sind? Das Intensivcoaching dauert 3 Monate und das eignet sich besonders dann gut, wenn du ein Thema hast, bei dem du sagst, da möchte ich mal so richtig vorankommen und Gas geben, weil wir da wirklich sehr eng zusammenarbeiten. Und weil du richtig, richtig viel Accountability von mir bekommst, also Verbindlichkeit. Es gibt einen wöchentlichen Ankerpunkt, also wirklich jede Woche einen Kontaktpunkt mit mir, entweder in Form einer Coachingstunde oder in Form eines Check-ins über einen Messenger, also dass du wirklich sehr regelmäßig mit mir im Austausch bist. In welcher Phase deiner Promotion du steckst, ist dabei egal. Ich habe sowohl Coaches, die noch ganz am Anfang stehen der Promotion, in der Themenfindungsphase, in der Recherchephase und sagen, ich möchte mich da nicht verzetteln, weil das natürlich eine große Gefahr ist. Ich habe aber auch Coaches, die das Coaching nutzen, weil sie sagen, ich stehe kurz vor der Abgabe und will wirklich sicherstellen, dass ich meine Deadline auch einhalten kann. Und natürlich lässt sich das Intensivcoaching auch mitten in der Promotion nutzen. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe jetzt eine längere Pause gehabt, aus welchem Grund auch immer, möchte wieder reinkommen. Oder wenn du einfach merkst, mein Zeitplan zum Beispiel funktioniert nicht so, wie ich es gedacht habe und mir fehlt eine gute Tages- und eine gute Wochenstruktur. Das zum Beispiel ist eins meiner Spezialgebiete. Da arbeite ich sehr gerne und sehr oft und mit viel Erfolg mit meinen Coaches daran. Du kannst dir auf promotionsheldin.de/coaching alle Infos dazu durchlesen, auch die Preise anschauen für das Intensivcoaching, auch was es sonst noch für Coaching-Angebote gibt. Und wenn du dich für ein Coaching interessierst, dann schreib mich einfach an, entweder per Mail oder am besten direkt auf der genannten Seite. Da gibt es ein Formular, was du ausfüllen kannst und ich melde mich dann zeitnah bei dir. Und den Link setze ich dann natürlich auch in die Shownotes. Und was dann passiert, ist, dass wir ein Kennenlerngespräch vereinbaren. Und wenn alles passt, dann können wir auch direkt mit dem Coaching starten. Ah ja, eine wichtige Sache noch, die wollte ich euch gleich zu Beginn sagen, aber dann war ich gerade so in Fahrt, dass ich dann direkt vom Coaching selbst erzählt habe. Ich mache im Juli eine Coaching-Sommerpause. Falls du aktuell ein Coaching bei mir machst, keine Angst, wenn das bis in den Juli läuft, dann finden deine Coachings natürlich statt. Aber wenn du erst im Mai oder auch im Juni beginnen solltest, dann wird der Juli ein Pausenmonat für dich sein und die restlichen Monate gehen natürlich nicht verloren, sondern die verschieben sich dann einfach um diesen Monat, sodass du dann auf jeden Fall auf deine 3 vollen Coaching-Monate kommst. Und vielleicht passt es ja auch ganz gut zu deinen Urlaubsplänen. Der Juli ist ja traditionell auch so ein Monat, wo ganz viele verreisen. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte jetzt nicht bis in den Herbst warten, sondern ich will meine Baustellen wirklich möglichst zeitnah angehen, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. So, jetzt aber zu den Vor- und Nachteilen der kumulativen Promotion. Wir beginnen mit den Vorteilen. Und der erste Vorteil ist bei der kumulativen Promotion, dass du in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlichst, und zwar schon während deiner Dissertation. Das ist ein Vorteil deshalb, weil es in manchen Fächern besser angesehen ist. Auch deshalb, weil bereits eine wissenschaftliche Community deine Arbeit begutachtet und dann auch entscheidet, ob die wirklich veröffentlichungswert ist oder nicht oder was du noch ändern musst, damit sie das ist. Und das ist auch deshalb ein Vorteil, weil du dann quasi direkt auf dem in Anführungszeichen richtigen wissenschaftlichen Feld mitspielst und in Zeitschriften publizierst, in denen auch Professoren, Professorinnen ihre Publikation unterbringen oder auch gemeinsam mit dem publizierst. Und theoretisch kannst du natürlich auch sagen, ja, ich kann ja auch Paper publizieren, wenn ich monographisch promoviere, aber das Ding ist halt, die zählen da nicht zu deiner Dissertation. Das heißt, du hast dann noch mehr Arbeit, weil das natürlich dann noch on top kommt, diese Publikation. Der zweite Vorteil der kumulativen Promotion: Du hast verschiedene Teilprojekte. Eine Monographie zu schreiben kann auch deshalb sehr schwierig sein, weil das Projekt einen manchmal so wirklich erschlägt, ja, und durch seine schiere Größe und weil du halt in einen Text, der je nach Fach bis zu mehreren hundert Seiten umfassen kann, irgendwie noch einen roten Faden reinbringen musst. Und das ist bei der kumulativen Dissertation nicht der Fall. Denn hier kannst du deine Dissertation in Teilprojekten planen, die du dann mehr oder weniger nacheinander abarbeitest. Ich sag deshalb mehr oder weniger, weil du höchstwahrscheinlich Überschneidungen haben wirst. Das heißt, du fängst schon mit dem nächsten Paper an, während du noch auf die Rückmeldung von dem davor wartest. Und gegebenenfalls musst du das dann nochmal überarbeiten, obwohl du mit dem nächsten schon angefangen hast und so weiter. Aber trotzdem fühlt sich dieses große Projekt Promotion oft handhabbarer an, weil du eben dieses Projekt selbst in Teilveröffentlichung denken kannst. Und das, finde ich, ist ein großer Vorteil der kumulativen Promotion. Kommen wir zum dritten Vorteil. Du hast Erfolgserlebnisse und bekommst Rückmeldung schon auf dem Weg. Das sind im Prinzip zwei Vorteile in einem, aber weil die so eng miteinander verknüpft sind, gehe ich auf die beiden jetzt zusammen ein. Und im Gegensatz zur monographischen Dissertation veröffentlichst du ja, wie schon gesagt, bereits während deiner Promotion Ergebnisse von deiner Forschungsarbeit, die dann am Ende zu deiner Dissertation gehören. Und diesen Motivationsboost, dieses Glücksgefühl, das du hast, wenn ein Paper von dir angenommen wurde und dann nochmal, wenn es erscheint, wenn es veröffentlicht wird, das hast du natürlich in dieser Form nur bei der kumulativen Dissertation, abgesehen davon, dass du, wie gesagt, natürlich bei der Monographie auch noch on top veröffentlichen kannst, aber das ist dann eben extra Arbeit und zählt nicht zu deiner Dissertation. Und neben diesen Erfolgserlebnissen bekommst du auch Rückmeldungen dazu, im besten Fall wirklich wertvolle Rückmeldungen, was du an deiner Forschungsarbeit noch verbessern kannst. Und dadurch kannst du auch schon während deiner Promotionsphase als Wissenschaftlerin wachsen. Der vierte Vorteil ist, dass du einen Beitrag zur Forschung, zu deinem Thema leistest, und das tust du natürlich auch bei der Monographie, aber bei den Veröffentlichungen und Fachzeitschriften, da kannst du einfach relativ sicher davon ausgehen, dass deine Arbeit auch gelesen und wahrgenommen wird, zumindest wenn das jetzt ein hochrangiges Journal ist, in dem du veröffentlichst, und das hast du bei der Monographie nicht unbedingt. Im besten Fall wird die auch gelesen, aber das ist auch nicht immer der Fall, also wenn es dir darum auch geht, dass du Sichtbarkeit hast, was dein Thema angeht, dann ist die kumulative Dissertation unter diesem Aspekt gedacht die bessere Wahl. Und der fünfte Vorteil ist, dass du verschiedene Methoden ausprobieren kannst. Also nehmen wir mal an, du müsstest jetzt 3 Artikel veröffentlichen für deine Dissertation laut Vorgaben. Dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich wähle im ersten Artikel einen qualitativen Ansatz und dann in den beiden folgenden wähle ich eine quantitative Methode. So kannst du nicht nur ausprobieren, was dir mehr liegt, sondern du zeigst natürlich auch, dass du mit verschiedenen Ansätzen bereits Erfahrungen gesammelt hast. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, da war ich mir nicht so sicher, soll ich den jetzt als Vor- oder Nachteil einordnen, was aber ganz gut passt, weil ich habe ihn jetzt zwischen die Vor- und die Nachteile gesetzt, und zwar, dass du mit anderen ForscherInnen zusammenarbeitest. Das ist dann ein Vorteil, wenn du deinen wissenschaftlichen Fachartikel, deine wissenschaftlichen Fachartikel tatsächlich gemeinsam mit anderen WissenschaftlerInnen veröffentlichst oder zumindest die Möglichkeit hast, auch wirklich mit denen in den Austausch zu gehen, umfassend Nachfragen zu stellen, unterstützt zu werden, Feedback zu bekommen, auch wenn du es alleine schreiben solltest, aber mit denen zusammen veröffentlichst. Wenn du jetzt weitgehend alleine gelassen wirst beim Schreiben, was leider nicht unüblich ist, sondern auch öfter mal vorkommt, und nehmen wir jetzt mal an, deine Betreuerin hätte nur ein Interesse daran, dass sie ihre Publikationsliste verlängert. Auch das hoffen wir, dass nicht der Fall ist, aber kann vorkommen, ja, weil sie sagt, okay, sie möchte vielleicht als Co-Autorin auf deinem Paper erscheinen, aber eigentlich möglichst wenig Arbeit leisten. Dann ist das natürlich kein wirklicher Vorteil, dass du mit anderen zusammenarbeitest. Und jetzt sind wir auch direkt bei den Nachteilen der kumulativen Dissertation gelandet. Und der erste Nachteil, nicht unbedingt der wichtigste vielleicht, aber der hat jetzt thematisch ganz gut gepasst, deshalb habe ich ihn an die erste Stelle gesetzt, ist, dass die Zusammenarbeit mit anderen zu Konflikten führen kann. Du arbeitest definitiv enger mit anderen zusammen als bei meiner monographischen Dissertation. Zum einen, weil du höchstwahrscheinlich auch mit Co-AutorInnen publizieren wirst, ne? Außer der Artikel ist jetzt gerade einer, den du in Alleinautorenschaft publizierst. Aber zum anderen auch, mit den Reviewern, mit denen arbeitest du jetzt nicht wirklich zusammen natürlich, aber du bekommst von denen Anmerkungen, auf die du eingehen musst. Das heißt, du hast da auch in irgendeiner Form eine Beziehung, auch wenn du dich vielleicht nie kennenlernen wirst oder so, ne? Aber trotzdem gibt's da nochmal andere Menschen, die dir Input geben, den du berücksichtigen musst. Der zweite Nachteil, das ist der, der meiner Meinung nach mit so der wichtigste ist, zusammen mit dem vierten, der gleich noch kommt. Und das ist, dass du wenig Kontrolle hast und eine höhere Unsicherheit. Das heißt, du bist, wie gerade schon beschrieben, in hohem Grade abhängig von anderen. Du hast unter Umständen lange Wartezeiten, ja, wenn du auf eine Rückmeldung wartest und einem eingereichten Paper. Du kannst nie sicher wissen, ob du wirklich ein Journal findest, das bereit ist, deinen oder euren Artikel zu veröffentlichen. Und das leitet jetzt auch direkt über zu den nächsten beiden Nachteilen. Der dritte Nachteil ist, dass es schwer sein kann, interdisziplinäre Arbeiten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften unterzubringen. Das gilt natürlich auch für andere, eher unkonventionelle Ansätze, wenn du zum Beispiel eine sehr ungewöhnliche Methode hast oder sowas, ja. Und es kann dir dabei durchaus auch passieren, dass dein Artikel mehrfach abgelehnt wird. Mal ein Beispiel, das es sehr drastisch illustriert. Enrique Martin Blanco, das ist ein Biologe aus Barcelona, hat sein Paper 11-mal an verschiedene Fachzeitschriften geschickt. Es ist 16-mal begutachtet worden von insgesamt 22 Personen, bevor er es dann endlich irgendwo unterbringen konnte. Und wenn du mir das nicht glaubst, dann verlinke ich dir die Quelle dazu auch in den Shownotes, dann kannst du das auch nochmal nachlesen. Das heißt, solltest du interdisziplinär promovieren oder solltest du dir überlegen, interdisziplinär zu promovieren, dann überleg dir, ob eine Monographie nicht vielleicht bei dir sinnvoller ist, wenn es in deinem Fach möglich und üblich ist, eine zu schreiben. Der vierte Nachteil, und der ist für mich persönlich auch sehr, sehr schwerwiegend, ist, dass du weniger Planbarkeit hast. Du bist, wie gesagt, hochrangig von der Meinung anderer abhängig, auch von deren Geschwindigkeit, dir ja, zuzuarbeiten ist das falsche Wort, aber dir Rückmeldung zu geben, wenn du dein Paper bei Fachzeitschriften einreichst. Und das macht es einfach schwieriger, realistisch zu planen, weil es viele Ungewissheiten gibt und weil es einfach Dinge gibt, die du nicht selbst beeinflussen kannst, die du nicht unter Kontrolle hast, wo du quasi in der Warteschleife hängst und selbst nicht viel machen kannst. Und der fünfte und letzte Nachteil ist, dass die ganzen Begutachtungsprozesse, die du durchlaufen wirst, durchaus auch psychisch belastend sein können. Denn du bist ja bei jeder Einreichung der Kritik von anderen ausgesetzt und die Menschen, die deinen Artikel begutachten, wissen nicht immer, dass das vielleicht dein erster Artikel ist, den du da gerade einreichst. Es geht ja unter anderem bei diesen Begutachtungsprozessen auch darum, einen wissenschaftlichen Standard sicherzustellen, eben unabhängig davon, wer jetzt dieses Paper verfasst hat. Zumindest bei Blind Reviews, also wo die BegutachterInnen nicht wissen, von wem das Paper stammt. Und das kann durchaus belastend sein, dass du dich immer wieder dieser Kritik von anderen ausgesetzt siehst und eben auch der Möglichkeit, dass dein Paper abgelehnt wird. Weil das ist natürlich auch die andere Seite der Medaille. Ich habe vorher von dem Glücksgefühl gesprochen, wenn dein Paper akzeptiert wird. Aber analog dazu gibt es natürlich auch das Loch, in das du fallen kannst, wenn dein Artikel und das unter Umständen nicht zum ersten Mal abgelehnt wird. So, und du hast vielleicht mitgezählt. Das waren jetzt 5 Nachteile und 5 Vorteile der kumulativen Dissertation. Und wenn du dich jetzt fragst, was denn für dich nun der beste Weg ist zu promovieren, kumulativ oder monographisch, dann solltest du natürlich zum einen abklären, ob du dich überhaupt entscheiden kannst oder musst oder ob da bereits ein Weg vorgegeben ist oder ob vielleicht auch deine BetreuerIn, falls du schon eine haben solltest, dich nur bei einem der beiden Sachen betreuen würde. Auch das kann vorkommen. Und zum anderen hängt es natürlich auch davon ab, warum du promovierst und ob du zum Beispiel eine wissenschaftliche Karriere anstrebst. Und wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich besonders wichtig, dass du dich informierst, was in deinem Feld, was in deinem Fach der angesehenere Weg ist, wenn es da einen gibt oder ob eben beides okay wäre und du dich da wirklich selbst entscheiden kannst. Wenn du zum Beispiel nur aus Interesse am Thema promovierst, dann würde ich persönlich wahrscheinlich die Monographie bevorzugen. Das ist auch die Art und Weise, wie ich promoviert habe, auch wenn das die einzige war, die zulässig war zu diesem Zeitpunkt bei mir im Fachbereich. Ich würde die deshalb bevorzugen, weil du da einfach mehr Kontrolle hast, weil du weniger Abhängigkeiten hast von Reviewern, von VerlegerInnen und das eben die Zeitplanung deutlich leichter macht. Vielleicht sagst du auch, ich möchte mal mit jemand Außenstehenden darüber sprechen. Dann nochmal kurz die Erinnerung, wenn du aktuell Unterstützung bei deiner Doktorarbeit gebrauchen kannst, schreib mich sehr gerne an, um, wenn es von beiden Seiten passt, zeitnah ein Coaching zu beginnen und dir und deiner Promotion so einen richtigen Motivationsschub zu verpassen. Ich wünsche dir freudiges Promovieren und einen wunderschönen Tag. Deine Marlies.